Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich heute auch wiederum, dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich die liebe Miriam mit dabei habe, eine ehemalige Schülerin, die uns heute über ihre Erfahrung berichten wird in der Heilpraktiker für Psychotherapie-Ausbildung, aber uns auch mitnehmen wird auf ihre Reise in die freiberufliche Praxis. Ich freue mich sehr darauf und möchte dich schon mal ganz, ganz herzlich begrüßen, liebe Miriam. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier dabei zu sein.
Ja, vielen Dank. Also ich danke auch für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
Cool. Ja, lass uns doch mal starten, weil ich glaube, das ist immer so ganz interessant für Menschen, die da draußen sind. Einerseits vielleicht Menschen, die schon Heilpraktiker für Psychotherapie sind und sich fragen, wie können so nächste Schritte sein? Oder jemand, der überlegt, ist das ein Berufsbild, was ich mir vorstellen könnte? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man sich so auf den Weg macht? Und was immer ganz, ganz spannend ist, vielleicht nimmst du uns da mal mit, wenn du dich gleich ein bisschen vorstellst. Wie bist du überhaupt auf dieses Berufsbild gekommen und hast überhaupt mal nachgedacht, in so eine Richtung überhaupt zu gehen?
Ja, sehr lange schon. Also ich wollte früher eigentlich immer was mit Psychologie, Psychotherapie machen, weil mich immer so dieses dahinter interessiert hat. Also ich wollte immer schon so ein bisschen hinter die Fassade schauen. Aber ich habe dann so die Auswahl treffen müssen zwischen Reitsport, Pferdesport im Profibereich und ja, Psychologie und habe mich dann natürlich als junge Frau, als junges Mädchen für den Reitsport erstmal entschieden. Habe mich da auch sehr viel von meinen Pferden reflektieren lassen. Bin dann 2014 habe ich dann ja, war ich auch in so einer Trennungsphase, gerade war viel los und dann habe ich mich für NLP interessiert. Bin dann in die NLP-Ausbildung hineingegangen, habe alle NLP-Ausbildungen sozusagen absolviert, die man absolvieren konnte. Und das hat mich unheimlich weitergebracht. Bin dann auch in Einzelcoachings gegangen, habe pferdegestützt gecoacht, hatte ja aber auch immer noch die Anlage. Und ich wollte aber dann auch immer wirklich Heilpraktiker werden. Also auch in der NLP-Ausbildung war ein Heilpraktiker und dann dachte ich immer, oh, das würde ich auch gerne machen. Durch diesen Sport, das war so intensiv, das sind 365 Tage im Jahr, die man da aktiv ist und es funktionierte nicht. Ich habe es dann bei dir einmal versucht, 2019, glaube ich. Da wollte ich es dann durchziehen und habe dann auch wieder gemerkt, es ist zeitlich einfach nicht möglich. So, ich habe versucht, morgens, abends irgendwie dabei zu sein. Du bietest ja schon wahnsinnig viel Auswahl an. Es hat einfach nicht funktioniert und dann, ja, war ich selber ein bisschen enttäuscht. Ich habe dann in 2022 meine Reitanlagen verkauft, weil ich gemerkt habe, ich möchte das nicht mehr, die Passion war weg. Habe sie gut verkauft, zu einem guten Zeitpunkt, habe gesagt, ich orientiere mich jetzt mal neu und dann habe ich mir überlegt, so ja, jetzt, wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt ist die Gelegenheit. Habe die Ausbildung 2022 bei dir gestartet im Herbst und 2023 auch noch die KVT-Ausbildung gestartet. Die fing, glaube ich, im Mai an.
Genau, kognitive Verhaltenstherapie, falls wir jetzt hier
Genau, ja,
in
kognitive Verhaltenstherapie.
ja.
Mein Gedanke war ja auch, man kann nie Zertifikate genug haben. hatte dann familiär noch, war wieder was los bei mir. Also bei mir war familiär immer irgendwie was los. Und da war es dann auch so, dass ich dann wieder gezweifelt habe, so mache ich das, kann ich das, schaffe ich das. War sehr stressig. Im Dezember 2023 habe ich dann, ich habe noch vom September bis November EMDR-Ausbildung gemacht bei Gunda Frey in Viersen. Und im Dezember dachte ich dann, ja, melde ich mich jetzt an oder nicht für die Prüfung. Vielleicht mache ich es doch lieber im Oktober. Ich weiß nicht. Da kamen diese ganzen Glaubenssätze hoch und ich, ist es schon gut genug? Und vielleicht mache ich lieber noch einen Kurs.
Ja, genau.
Und ich habe mich im Januar wirklich auf den letzten Tag angemeldet. Ich habe Gott sei Dank noch eine Geburtsurkunde gefunden, die beglaubigt war. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und habe es dann am letzten Tag alles schnell eingereicht. Und dann dachte ich so, boah, jetzt musst du, im März ist jetzt die Prüfung.
Wow, also was mir fällt da gerade so ein Satz zu ein, den ich mal gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob es der Buchtitel war oder ob es in einem Buch war. Erst springen, dann fürchten. Also manchmal ist es so im Leben, was ist so meine Erfahrung, wenn ich zu lange nachdenke über Dinge, dann wird das so groß und so riesig, dass ich mich gar nicht traue. Und manchmal ist es so, erst springen, dann fürchten. Und ich finde, an dem, was du bisher geschildert hast, eben auch so interessant. Aha, es gibt auch mal Wellenbewegung. Es gibt nie immer so diese Reise, die dann so ist, sondern okay, ich habe schon mal angefangen. Dann habe ich gemerkt, okay, ich schaffe das nicht mit dem, was vorher da ist. Es brauchte erst das Alte sozusagen zu beenden oder weiterzugeben, mich dann noch mal ranzusetzen. Und dann kommt trotzdem noch Glaubenssätze. Und ich erlebe das in der Einführung. Wir sind jetzt gerade wieder auch in der Einführung von neuen Schülern, so dieses, ich bin vielleicht ein bisschen perfektionistisch oder ich brauche die Sicherheit. Also jeder kommt mit seinen Glaubenssätzen. Ich bin zu alt, ich bin vielleicht zu doof. Und mit diesem, und das ist, deswegen finde ich immer so eine schöne Reise auch zu sich selber, weil man sich die Dinge selber wieder bewusst macht, und zwar in einem eigenen Erlebnis. Man redet nicht nur drüber, sondern man ist selber genau wieder hineingeworfen. Ging dir das auch so?
Ich unterschreibe alle Sätze, die du gerade genannt hast, plus vielleicht noch andere dazu. Es war wirklich immer dieser Zweifel da, schaffe ich das? Weil mich diese Multiple-Choice-Fragen auch wirklich, ja, herausgefordert haben. Die Konzentration war dann auch nicht so da. Und ja, das war immer so, schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das? Und ich habe dann, als ich mich angemeldet habe für die Prüfung im Januar, als ich die Unterlagen wirklich alle abgegeben habe, da habe ich eigentlich wirklich erst angefangen zu lernen für den Multiple Choice und dann aber auch intensiv, also jeden Tag versucht. Ich habe mir alle Bögen im Internet, die ich finden konnte, bei dir auf der Seite, das durchgearbeitet, noch auf einer anderen Seite, in Apps, also alles, was ich kriegen konnte. Und fühlte mich aber immer noch nicht sicher. So.
Hast du schon
Ich
mal?
habe dann gedacht, es nützt nichts, ich werde das jetzt machen. Also wenn ich jetzt durchfall, falle ich halt durch, aber ich habe mich jetzt vorbereitet, so, und bin dann in die Prüfung rein. Wir hatten dann über ein
Vielleicht
anderes
sagst du noch mal
Forum
ganz kurz, wo du geprüft wurdest,
in
dass du
Hannover.
in
Also es war in
Hannover.
Celle, die schriftlich ist in Celle. Das war sehr nett, weil wir hatten dann über irgendwie einen Kurs, hatten wir dann so eine kleine Community, wo wir uns schon so vernetzt hatten, und wir haben uns dann vor dem Gebäude getroffen, so ein bisschen die Aufregung genommen, sind dann da rein zusammen. Sind raus zusammen an einen Tisch, so einen Konferenzsaal, an einen Tisch, haben uns hingesetzt und sofort unsere A-B-Bögen sind wir durchgegangen, wie viele Fehler jeder hat. Und ich glaube, so nach 20, 30 Minuten waren schon die ersten Ergebnisse von euch da, wie so ein News-Ticker irgendwie, wo wir dann alles verglichen haben und wo alle dann danach auch bestanden hatten. Ihr hattet dann ja noch so ein nachschriftliches Event sozusagen über Zoom. Das habe ich im Auto dann angehabt, als ich zurückgefahren bin nach Bremen.
Aber warst du im Auto und warst dabei? Also für alle die sich jetzt
Ja.
fragen, was meinst du, ist, wir an dem Tag der Prüfung setzen wir uns direkt hin mit ein paar Leuten, machen die Prüfung direkt und treffen uns so schnell es geht mit unseren Schülern, um die Prüfung direkt zu besprechen. Wobei wir haben gar nicht nur Schüler, sondern wir haben alle eingeladen, auch für diejenigen, die noch Prüfung machen. Wir versuchen am gleichen Tag mit euch die Prüfung zu besprechen, weil wir wissen, was das für eine emotionale ja, Herausforderung ist an dem Tag, genau.
Ja. Und ich konnte es gar nicht glauben. Ich glaube, ich hatte drei Fehler und ich habe auch genau das gemacht, was du immer predigst, was man nicht machen soll. Eine Aufgabe verschlimmbessert. Eine Aufgabe wusste ich wirklich nicht und eine Aufgabe, da waren ja das erste Mal so diese doppelten Verneinungen richtig drin, intensiv, was ich auch intensiv vorher geübt habe, aber da bin ich drauf reingefallen, durch die Aufregung vielleicht. Also ich habe sonst die Tests nachher in 10 Minuten durchgehauen, aber mit dieser Aufregung und dieses, oh Gott, ist es jetzt richtig oder nicht, hat es dann schon auch die Zeit gebraucht, aber ich habe alles geschafft so. Und ich bin dann nach Hause, habe es auch noch gar nicht so richtig realisiert. Und dann kam natürlich der Gedanke, oh, jetzt kommt die mündliche Prüfung, ja. Oh.
Ja. Und
Selbe
ich schon mal,
Glaubenssätze.
genau, du warst dann, okay, drei Fehler, das ist schon mal okay, kurz die erste Hürde ist sozusagen bestanden. Das Spannende, wenn man ja lernt, ist es ja so, das wird jeder, der sich in irgendein Themengebiet weiter vertieft, merkt, je tiefer ich reingehe, desto mehr Fragen entwickeln sich auch wieder aus diesen Situationen. Ne? Deswegen kann man immer das Gefühl haben, es reicht nicht aus. Nichtsdestotrotz hast du, glaube ich, genug Material gehabt, genug Dinge gehabt, mit denen du auf
Ja.
jeden Fall lernen konntest. Und dann, okay, jetzt ist die schriftlich. Jetzt hast du gesagt, die mündliche steht an. Jetzt weißt du ja wahrscheinlich noch nicht, wie lange das dauert. Du hast ja noch nicht sofort einen Brief gekriegt. Sag mir mal kurz, wie war es in der Zeit, bis du den Brief bekommen hast? Hast du schon angefangen? Wie bist du dann weiter vorgegangen? Hast du gesagt, jetzt muss ich auch wirklich durchziehen? Wie ging es dir da?
Ja, also dann war das für mich klar, also da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Ich habe dann, wir hatten ja unsere kleine Gruppe Und wir haben dann sofort eine Übungsgruppe daraus gegründet, wo wir uns sonntags und mittwochs zum Zoom getroffen haben und Fallbeispiele gemacht haben. Also ich hatte aber auch schon, als ich für den Multiple-Choice-Test gelernt habe, habe ich zwischendurch, die konnte ich dann auch manchmal nicht mehr sehen und ich habe dann nur noch A, B, C, D, E gesehen. Dann habe ich auch manchmal die so Fallstudien zu den mündlichen bin ich schon durchgegangen, weil es gesagt wurde auch, dass es recht zeitnah sein kann, dass man drankommt. In Hannover war es dann tatsächlich so für die mündliche Prüfung und in Lüneburg, dass es doch nach Alphabet auch ging. Ich heiße Schulz, also war ich ziemlich weit hinten, hat Vor- und Nachteile und manche waren dann, glaube ich, nach 3 oder 4 Wochen schon in der mündlichen.
Und bei
So.
dir, wie lange war der Zeitraum?
Im März war ja die schriftliche Prüfung und ich war Ende Mai, also ich war eine der letzten. Das war,
Okay.
und es war halt, erst dachte ich, juhu, und dann dachte ich aber, boah, das ist anstrengend, weil ich musste ja immer das Level halten. Ich musste immer dieses Lernlevel halten und diese Gruppe hat unheimlich auch weitergeholfen, dieses freie Sprechen zu üben. Das habe ich gemerkt, wie wichtig das ist. Aber auch da hatte ich dann immer, also wir hatten alle Zweifel. Wir haben gelacht, wir haben geweint.
Ja.
Es war manchmal die pure Verzweiflung da.
Aber kommt man sich näher, oder? Da entwickeln sich nette
Total,
Menschen zusammen.
total. Man
Ja.
fiebert mit, man fiebert dann auch mit jedem mit, der in die Prüfung geht. Und wenn dann in die Gruppe kam, ich habe bestanden, das war so, also man hat sich so gefreut. Ich weiß auch, dass ein paar drin waren in unserer Gruppe, die dann gesagt haben, ich mache das jetzt doch nicht. Die haben sich dann zurückstellen lassen für die mündliche Prüfung. Also die haben es dann eben verschoben, waren trotzdem dabei, wollten das dann miterleben. Ja, und dann bin ich am 28.05. nach Hannover gefahren.
Mit einem Puls von?
Es ging eigentlich, es war so eine
Okay.
innerliche Aufgeregtheit da.
Ja.
Aber dadurch, dass auch alle vorher schon bestanden hatten, ich glaube, bis auf einen, der aber auch keinen Kurs besucht hatte, das
Ja.
hat er selber gesagt, das lag wirklich dann an ihm, sind alle schon mal durchgekommen. So. Und auch ein paar, die wirklich doll gestruggelt haben, ob sie es jetzt schaffen. Ich bin dann viel zu früh da gewesen, ich glaube um 13:30 und ich war um 16 Uhr dran, weil ich nicht wusste, Bremen, Hannover, ist Stau, dies, das, ich wollte unbedingt früh da sein. Und dann waren halt auch schon, ja, welche aus meiner Gruppe dabei, ich glaube 3 Stück nochmal insgesamt, die dann an dem Tag auch geprüft wurden, alle, und noch andere. Und ich habe mit allen mitgefiebert und eine weiß ich auch noch, die war fast bis ich dran kam, dann mit dabei. Als ich reinging, dann war es schon 17 Uhr, weil bei einem Kandidaten hat es ein bisschen länger gebraucht, es hat sich doch verschoben. Und als ich dann dran war, bin ich reingegangen und das war so eine Exposition in vivo. Ich war einfach relaxed. Ich konnte diese Anspannung einfach nicht die ganze Zeit
Die
halten
war
und
zu lang.
war
Der
total
Zeitraum war zu lang für
entspannt.
die Antwort. Okay.
Ja. Und die Prüfung an sich war, es hat mir viel Spaß gemacht. Es war so toll, so wertschätzend und es war wie ein Gespräch unter Kollegen. Ich hatte eine Heilpraktikerin, einen Juristen und eine Psychiaterin. Der Jurist hat mich gar nichts gefragt. Und ich hatte dann das Gespräch mit der Heilpraktikerin gestartet und die Psychiaterin auch. So, ja, es war nett. Und ich wusste auch nicht alles. Also das auch mal vorweg, das sagen ja auch immer viele so. Und wenn ich was nicht weiß, ich wusste nicht alles. Also es war irgendwie so eine ganz komplexe Frage zu Neuroleptika. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Bei einem bestimmten Störungsbild, ich sag, weiß ich nicht. So, es war aber okay.
Könntest du, weißt du noch ein paar Themen so für die, ich weiß jetzt, dass diejenigen, die jetzt aus Hannover oder Celle, die werden jetzt
Ja.
sagen, wann sagt sie uns ein paar Themen, die da gefragt worden sind oder aus der Lerngruppe, die werden jetzt so kurz, magst du vielleicht nur mal ein paar Stichpunkte geben von den Dingen, die du mal gehört hast? Also es muss jetzt gar nicht ausformuliert sein, einfach nur ein
Ja.
paar Stichpunkte, einfach so runtergesagt.
Ja, also die Heilpraktikerin, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber weil vor mir war auch eine drin, die hatte ähnliche Themen. Also es ging um Zwänge, es ging um Phobien, Depressionen und die Psychiaterin fragte nach Medikamenten, also wie wirken die SSRIs, also was ist mit Sertralin, wie ist die Wirkungsweise von Dopamin? Und dann fragt sie auch ganz vorsichtig, kennen Sie sich mit Neuroleptika aus? Ich sage, ja. Und dann hat sie da auch noch eben reingefragt und dann wirklich auch spezifischer reingefragt. Aber wie gesagt, das war okay, weil ich
Sehr
glaube,
nett.
was.
Ich frage mich gerade, wenn du gesagt hast, nein, ob sie dann die Frage hinten angestellt hätte oder okay, dann fragen wir was anderes.
Sie war schon
Okay.
so, oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es, also ich weiß, dass da eine ältere Dame ist, die kam auch raus aus dem anderen Raum, da waren 2 Räume und im Vorraum kann man sich Kaffee holen und so, es war ganz nett gemacht. Und eine Ärztin kam raus, holte sie einen Kaffee und sprach dann auch noch mit uns, dass sie es schade findet, wenn sich so viele nicht mit dem Nervensystem auskennen, was im Gehirn passiert. Also richtig ein bisschen verzweifelt. Das ist doch wichtig, sagt sie. Und das habe ich auch noch gelernt, weil ich gehört habe, dass es eben für Hannover auch wichtig ist, dass man das weiß. Wurde ich jetzt nicht zugefragt, aber schon die Wirkungsweise von Medikamenten, und das kann ich jetzt aus der Praxis erfahren, das ist auch wichtig. Und ich erkläre das dann auch ganz gerne mal, was da passiert im Gehirn. Ja.
Weißt du noch, wie lange deine Prüfung war?
Ich glaube, eine halbe Stunde.
Okay, gut. Also das heißt halbe Stunde, wir sagen mal so halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, je
Halbe,
nachdem, wie es
ja.
dann so ist und wie es dann auch so läuft. So, jetzt hast du, kommst du zum Ende der Prüfung. Jetzt interessiert mich das nochmal. Jetzt sagen die, gehen sie raus oder was ist dann am Ende der Prüfung passiert?
Ja, also ich muss sagen, der vor mir war, da haben sie 20 Minuten gebraucht, um zu entscheiden. Und er hatte selber ein schlechtes Gefühl. Das hat mir jetzt nicht gerade geholfen.
Ja.
Aber wie gesagt, es war dann irgendwie alles, der Stress war aus dem System raus. Ich denke, es kommt da jetzt, was kommt. Und er hat dann doch auch bestanden. Ich bin ja dann durch die Prüfung durch, und dann sagten sie, ja, gehen Sie nochmal eben raus. Dann wollte ich mich gerade hinsetzen, dann sagte ich, Sie können wieder reinkommen. Dann habe ich mich hingesetzt und sagte, wir wollten es noch mal ein bisschen spannend machen. Also wir wollten auch hier jetzt eine Laola-Welle machen, weil sie waren eigentlich die Tagesbeste heute, und sie haben eine ganz tolle Prüfung gemacht, und wir freuen uns, dass sie jetzt auch dabei sind. Also das war total schön für mich, und ja.
Wow. Also das heißt nochmal auch für all diejenigen, die in so eine Prüfung gehen, man muss auch nicht alles wissen. Natürlich muss man die wichtigen Dinge wissen, aber auch das, wenn man mal etwas nicht weiß, ist das kein Weltuntergang. Ist auch mal wichtig, ne? Bevor man sich da so runterziehen lässt von. Hast du ja gerade so schön gesagt, ne? So, und trotzdem haben sie gesagt, boah, Mensch, du warst die Beste. So, das freut uns natürlich auch nochmal extrem als Schule natürlich. Und jetzt stelle ich mir Folgendes vor: Konntest du es denn direkt verarbeiten? Also gab es Dopaminausstöße, kam die ja später. Wie ist das, als du dann erstmal rausgegangen bist?
Ich war natürlich durch diese ganze Tagesaufregung, war ich dann erstmal so, puh,
Platt.
entspannt.
Ja.
Und ich habe mich gefreut, ich kann es gar nicht so beschreiben. Ich habe mich zwar gefreut, aber ich konnte es auch gar nicht glauben.
Ja.
So, weil es war ja wirklich so ein langfristiges Ziel,
Ja.
was ich mir schon über Jahrzehnte sozusagen immer wieder gewünscht und gesetzt habe. Und ich habe dann das Ziel erreicht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich, obwohl ich ja unsicher war, habe ich im April schon einen Mietvertrag unterschrieben für meine Praxis.
Das ist auch mal wow.
Und habe gedacht, was machst du denn, wenn du jetzt nicht bestehst? Dann dachte ich, okay, ich stelle mir jetzt die Frage nicht, falls es so sein sollte, bin ich halt Coach. Dann mache ich eben eine Coaching-Praxis in Präsenz auch, was ich ja sonst online gemacht habe. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, Mietvertrag, 1.6. Start, 28.5. Prüfung. Ja, und dann habe ich mich gefreut, dass ich loslegen kann.
Genau, und das ist ja total cool. Aha, du hast den nächsten Step schon ein bisschen vorbereitet, weil für viele kann es ja auch so sein, okay, schriftlich, jetzt der nächste, man weiß genau, was der nächste Step ist. Ne? Ich habe schriftlich bestanden, der nächste Step ist die mündliche. So, und jetzt ist es manchmal so, deswegen lade ich immer ganz viele ein, jetzt direkt weiterzudenken. Wie geht es jetzt weiter? Weil sonst kommt manchmal auch das Leben dazwischen und man verfolgt das nicht so weiter. Du hast es schlau gemacht, du hast schon einen Mietvertrag unterschrieben. Also damit war klar. Jetzt geht's in die nächste Stufe. Jetzt würde mich interessieren, wie bist du jetzt weiter vorgegangen? Also du hattest das Ziel, ich möchte in eine eigene freiberufliche Praxis gehen.
Ja.
So, jetzt habe ich mir Mietvertrag schon unterschrieben. Was hast du jetzt so gemacht? Wie waren die nächsten Schritte? Hast du dir einen Plan gemacht, wo du jeden Tag dran arbeitest? Also wie bist du vorgegangen? Was hast du gemacht?
Das war auch ganz interessant. 28.05. war die Prüfung, und ich hatte ja meinen Raum zum 1.6. Da habe ich mir aber Zeit gelassen, weil ich habe gedacht, ja, ich muss ja erst die Heilerlaubnis in den Händen halten, sozusagen, und die muss beim Gesundheitsamt vorliegen, bevor ich anfangen darf. Und da hatte ich eben schon von den anderen gehört, dass es schon dauert, so um die 4 Wochen. Da dachte ich, okay, Start ist Juli, ganz entspannt, bereitest du schon mal vor. Meine Website hatte ich schon, habe da ein bisschen dran gebaut noch. Und ich war dann so nach 14 Tagen das erste Mal in meiner leeren Praxis und wollte was ausmessen, da war ja nichts drin. Und stand der erste, ich habe noch nicht mal aufgeschlossen, nur den Vorraum, da stand schon jemand und sagte, ich habe schon auf sie gewartet. Und das war so, hä? Ja, ich habe gehört, sie kommen, und ich habe schon immer geguckt, ob ich das Auto sehe, und ja, ich sage, okay, ich habe jetzt gar nichts hier, so, wir können uns mal eben in den Vorraum setzen und können kurz uns unterhalten, und Ja, dann habe ich den angenommen zum Juli. Da haben wir miteinander gearbeitet. Der brachte auch gleich sehr viele Themen mit, wo ich erstmal gedacht habe, boah, uiuiui. Und ja, natürlich auch wieder Glaubenssatz, kann ich das? Geht das so? Aber ich habe mir dann auch wieder gedacht, ja, du machst es jetzt einfach und guckst, was passiert. Ne? Und da ging es erstmal darum, dass dieser Patient einfach froh war, dass er einen Anlaufpunkt hatte, wo er jetzt jede Woche hin konnte. So.
Genau, das dürfen wir im Bereich der Heilungsarbeit, ne, oder der Therapie einfach nie unterschätzen, ne? Auch das Vertrauensverhältnis Therapeut und Patient, dass es jemand da ist, Psychotherapie als ein Pflegen der Seele zu sehen, dass mir etwas von der Seele fallen darf. Und ich bin ja davon überzeugt, dass gerade diejenigen, die frisch dabei sind, ganz, ganz viel auch den Patienten geben, weil man bereitet vor, man bereitet nach, man ist total intensiv dabei, ne? Also bei denen dafür hat man nachher irgendwann ja gar keine Zeit mehr. Und deswegen glaube ich immer, dass gerade auch am Anfang, bitte habt nicht das Gefühl, oh, ich bin noch nicht gut genug, das weiß ich, dass das kommt, aber ich in den allermeisten Erfahrungen weiß ich, dass jeder sich sehr intensiv ransetzt, sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgeht, sagt, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten, und das ist schon unglaublich viel wert. Genau.
Genau, und ich glaube, das ist auch das, worauf es in der Prüfung ankommt. Wie ist meine innere Haltung? Wie gehe ich da rein und wie präsentiere ich mich?
Ja,
Das ist nicht
genau.
unbedingt, wenn ich natürlich gar nichts weiß, ist schlecht, aber in erster Linie geht es darum, ist da jemand, der dann auch den Raum halten kann für die Patienten? Darum geht es ja auch.
Ja. So, jetzt hast du diesen ersten Patienten.
Ja.
Jetzt machst du schon ein bisschen. Wie ist es dann weitergegangen oder geht's weiter? Bring uns da auch noch mal so ein bisschen rein. Mit wem
Ja.
arbeitest du so? Was ist da so passiert?
Also ich habe dann zu Ende Juni am 23. Ich habe schon mal im Januar Google Ads geschaltet. Das hat gar nichts funktioniert. Ich habe viel Geld ausgegeben für gar nichts, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, wie das funktioniert. Ich wollte mich da irgendwie reinfuchsen, sonst nervt mich. Und habe ich mir jemanden gesucht, der das gemacht hat. Und er hat mir das dann eingestellt, hat die Kampagne gestartet Ende Juni, weil ich dachte, naja, fängst du jetzt mal früher an. Habe dann mir auch ein hohes Budget gesetzt. Und auf einmal kamen so viele Anfragen für Erstgespräche, für Therapie, natürlich auch viele, die gesetzlichen Therapeuten suchen. Und ich habe mir dann ziemlich schnell einen Bogen fertig gemacht für ein Erstgespräch, dass ich strukturiert da durchgehen kann, dass ich sozusagen 15 Minuten schon mal erfragen kann, was das Thema ist, ob ich mir vorstellen kann, mit der Person zu arbeiten, was ist das Ziel. Hab dann die Erstgespräche gehabt, so, aber das war eigentlich erst so richtig alles Mitte Juli, weil diese Heilerlaubnis ist leider
Aber es
von
kamen
allen.
Leute in der, weil manche sagen, es ist
Ja.
Sommerpause, es ist dies, es ist Sommerloch. Das war, genau,
Also
das ist vielleicht eine
es
Einschränkung.
war Full House. Ich hatte eigentlich, kann man sagen, 2 Tage relativ voll schon, also 4, 5 Termine. Manchmal habe ich mir 6 Termine gelegt. Das war ein bisschen unklug, weil das schon anstrengend war, auch das auch alles zu verarbeiten. Es war sehr viel auf einmal. Also da habe ich gar nicht mit gerechnet. Das war schon Wahnsinn. Und ich weiß, ich arbeite mit einem Buchungssystem, dass ich dann jetzt am 9. August, da hat man 30 Termine im Monat frei. Am 9. August waren die Termine voll für August. Also ich hatte im August jetzt um die 50 Termine.
Also muss man sagen, okay, es ging sehr, sehr schnell bei dir, ne? Das muss man sagen. Und ich finde es nochmal ganz wichtig, weil ich weiß, gerade bei Heilpraktikern und Heilpraktikern für Psychotherapie ist so die Frage, so bezahlte Werbung, Google Ads, ja, also das sind die Anzeigen, die oben stehen, wo gesponsert ist. Dann sagen manche, das bringt gar nichts. Andere sagen, doch, das bringt was. Und ich finde, du hast es eigentlich sehr schön differenziert. Man braucht halt auch jemanden, der sich dann wiederum damit auskennt und in der Lage ist, das vernünftig aufzusetzen, um dann zu schauen, was passiert. Das muss man ein bisschen drehen, muss man ein bisschen schauen. Also man kann nie sagen, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Es ist immer die Frage, wie es funktioniert. Und dann muss man daran schrauben, um zu schauen, wie man eben mehr Sichtbarkeit auch bekommt. Ich finde das ein schönes Beispiel, weil ich erlebe das immer wieder. Funktioniert, sagen die einen, die anderen sagen, nee, funktioniert gar nicht. Nein, so kann man es, so sollte man das nicht sehen. Man muss gucken, wie es funktioniert und sich das
Ja,
dann aufbauen.
also bei mir war es 4 Wochen super und dann kam nichts mehr. Ich habe dann noch so eine Optimierung mit reingenommen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe an der Website nichts geändert. Auf einmal ging nichts und es geht jetzt zu tief rein, aber die Kosten wurden einfach sehr, sehr hoch, ohne dass das reinkam. Dann habe ich die Kampagne erstmal gestoppt, habe gesagt, irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Und habe dann auch gedacht, okay, ich warte jetzt mal, was so kommt, arbeite jetzt mit denen, es waren ja relativ viele, mit denen, die jetzt da sind. Habe noch ein paar andere Plattformen versucht, mich da zu positionieren, aber dann auch gratis. Da kam vielleicht mal eine Anfrage. Habe auf Facebook in der örtlichen Gruppe zum Beispiel mich mal vorgestellt, da kamen auch zwei, drei, also es war dann Gratiswerbung sozusagen. Ich habe immer geschaut, jetzt wie kann ich, welchen Weg kann ich gehen?
Ja.
Ich werde Google Ads nochmal schalten, aber dann schon nochmal was optimieren.
Genau,
Und
das ist,
ja.
ich finde diesen Aspekt auch nochmal so wichtig. Aha, man kann auch nicht, ich setze was auf und dann setze ich mich jetzt die nächsten 3 Jahre hin, sondern es braucht immer, weil es kommen mehr Leute dazu. Das ist ja wie so ein eBay-Verfahren, worauf ich auf bestimmte Suchbegriffe dann sozusagen biete. Mal, es bleibt ein Optimieren und deswegen macht es auch nicht Sinn, das ist vielleicht mal so ein Tipp, nicht nur auf eine Plattform zu setzen, sondern wirklich sich zu streuen, zu gucken mehr und dann eben validierte Erfahrungen zu machen, was funktioniert. Aber was meine Erfahrung ist, ist heute durch auch die Begriffe des Online-Marketing ist es halt leichter als früher, wo es Zeitungen und Flyer gab, wo du gar nicht so richtig wusstest, wie kann ich das überhaupt verifizieren? Heute können wir die Dinge viel messbarer machen, um eben zu schauen, was funktioniert. Und es wird immer solche Phasen geben, ne, wo Dinge auf einmal funktionierte das doch und jetzt funktioniert es nicht. Das kenne ich ganz genauso. Das gehört einfach mit dazu. Aber du scheinst mir so jemand zu sein, der auch nicht aufgibt, der sozusagen
Nein, also
immer dranbleibt.
das bringt die Vergangenheit dann mit sich und ich bin auch unternehmerisch natürlich schon dabei zu schauen. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen was verdiene, aber ich kann meine Miete nicht davon bezahlen, weil dann kann ich auch keinen Menschen helfen, ne? Also meine Arbeitszeit hat einen gewissen Wert und ich habe dann auch angefangen mit Übergangstherapien. Das war auch ein Tipp von dir. Das heißt, es ist eigentlich alles Mögliche reingekommen. Es war manchmal ein bisschen wie eine Akutpsychiatrie, so habe ich mich gefühlt. Ich habe fast alles angenommen. Es gab auch mal ein, zwei, die ich nicht angenommen habe, weil sie eben auch in der F2 zum Beispiel, also psychotische Vorgeschichte hatten und ganz viele Medikamente. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also das war eigentlich für mich ganz hilfreich in der EMDR-Ausbildung. Gab es mal den Spruch, wenn du sicher bist, ist auch dein Patient oder Klient sicher und danach halte ich mich und richte ich mich. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann den Raum halten als Therapeut, dann kann ich das auch. Und dann ist auch derjenige, der bei mir ist, sicher. Ansonsten sage ich eher, mache ich nicht, kann ich nicht, darf ich nicht.
Absolut, es ist Sorgfaltspflicht, ne? Das ist das, was wir auch immer wieder predigen. Ist es so, dass sich bei dir schon ein gewisser Stamm herauskristallisiert mit Themen oder gibt es Themen, mit denen du gerne arbeitest oder ist das noch mit in der Entwicklungsphase gerade? Weil das ist immer ganz unterschiedlich, ne? Manche positionieren sich sehr früh, andere gucken erstmal, um dann so das Gefühl zu bekommen, was kommt und dann läuft es aber häufig in so eine Richtung, je nachdem, wie oft man mit welchen Patienten arbeitet.
Ja, doch. Also es sind viele mit Ängsten, mit Panikattacken da, Panikstörungen, Esssucht in verschiedensten Formen. Es sind manchmal auch Störungsbilder da, die man jetzt gar nicht unbedingt, die man so genau reinklassifizieren kann. Das ist gerade Essstörung. Das unterscheidet sich manchmal noch. Da findet man gar nicht so, in der ICD-10 ist es jetzt das, ist es das, ist es das. Also das ist ja auch mein Bericht über Orthorexie zum Beispiel, ne? Ja, wo dann für mich immer noch was dahinter steht. Also ich bin dann auch mehr in Richtung Trauma gegangen, was ich mir früher nie zugetraut hätte. Aber bei 80, 90% lande ich auch immer wieder im Trauma. Ja, also es kommt doch immer wieder durch. Und ich habe jetzt vom Jugendlichen bis zum Rentner, sage ich mal, der an seiner Beziehung arbeiten möchte, ist eigentlich fast alles da vertreten so, ne?
Kann man auch sehen, wie groß der Bedarf ist, ne? Also das ist
Genau.
immer wie, was ich gesagt habe, mit der Überbrückung, bis ein Kassentherapieplatz frei wird. Also viele Menschen sind in Not, brauchen unsere Unterstützung. Deswegen freue ich mich ja immer so, weil ich ja immer sage, unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid zu minimieren. Und wir brauchen Menschen, die sich gut ausbilden lassen, die natürlich dann durch die Prüfung gut durchkommen und dann in der Lage sind, eben anderen Menschen zu helfen, weil es so einen großen Bedarf gibt. Wenn
Genau.
ich jetzt mal so schaue, wenn wir uns mal so dein Leben angucken, manche brauchen das auch gar nicht, aber wenn ich so 2 Jahre, stell dir mal vor, wir führen so in 2 Jahren oder in 3 Jahren dieses Gespräch nochmal, hast du da für dich schon so einen Bereich, also mich würde zum Beispiel interessieren, du hast gesagt, du kommst aus dem Pferdebereich. Jetzt kann es sein, oh nee, ich möchte jetzt in dem Bereich gar nicht mehr, das kann man ja auch miteinander verbinden, ne, so. Würdest du das vielleicht wieder mit reinnehmen oder sagst du, nee, das interessiert mich erstmal gar nicht. Wo würdest du sagen, in 2, 3 Jahren, wenn ich dich fragen würde, Mensch, hat alles geklappt, so wie du dir vorgestellt hast? Und du würdest sagen, ja. Was hast du da so ein inneres Bild von dir, von deiner Arbeit?
Ja, da habe ich schon Pläne. Das ist auch ein Impuls von dir gewesen, dass ich im nächsten Jahr Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement gehen möchte, weil ich möchte gerne den Arbeitgebern sagen, dass ihre Mitarbeiter bei mir sitzen und dass da keine Hilfe angeboten wird. Ich erlebe ganz viel, ich habe viele junge Menschen bei mir, die einen enorm hohen Anspruch an sich selbst haben, einen enormen Leistungsdruck, den sie sich selbst machen und da so früh schon wirklich ausgebrannt sind drüber. Einmal durch Social Media auch, aber auch durch die Belastung am Arbeitsplatz, durch das, was gefordert wird, mit fehlenden Stressverarbeitungstools, Möglichkeiten, die sie haben. Also das fällt mir schon auf, das sind sehr viele und teilweise auch sehr junge Menschen. Ich möchte nächstes Jahr ganz gerne in diese ja, arbeitgeberfinanzierte Beratung rein und auch dann, sage ich mal, teils ins Online-Coaching, um da so ein bisschen Freiheit auch zu haben, das von überall aus zu machen. Also der Wert Freiheit ist für mich sehr groß geworden, weil ich 30 Jahre ja schon immer an die Pferde gebunden war und an die Arbeit, die damit zusammenhing. Ja, das sind so eigentlich meine Pläne, auch noch tiefer in das Thema Trauma einzusteigen. Da habe ich auch erst überlegt, oh, jetzt mache ich den Kurs, den Kurs, den Kurs. Und ich habe überlegt, nein, ich arbeite erst mit den Menschen und dann schaue ich, was braucht es jetzt. Und dann lese ich jetzt Bücher und schaue dann auch, ist das, passt es zu meinen Klienten, passt es zu meinem Thema, passt es zu mir.
Und wenn ich das richtig raushöre, du möchtest, also es gibt ja unterschiedliche Interventionen oder Quatsch, Motivationen im Sinne von, Mensch, manche bauen sich das so ganz kleinschrittig auf, du bist gleich sehr rein da und hast auch das Ziel und bist ja schon mittendrin, davon auch komplett zu leben und das hauptberuflich zu machen. Ne? Das habe ich richtig so rausgehört.
Ja, genau.
Cool.
Aber
Ach,
das in
interessant.
2 bis 3 Jahren, also das sage ich
Genau,
mal,
dann wird die
sollte dann.
Basis da sein, ne? Das ist, wenn man sich das vernünftig aufbaut, das finde ich ja doch das Schöne an der Psychotherapie, je nachdem natürlich, wie man arbeitet, dass man natürlich auch, wenn man nachhaltig arbeitet, über eine längere Strecke mit den Menschen arbeitet und dann geht jemand raus, dann kommt wieder jemand Neues rein. Das heißt, am Anfang ist es wichtig, dieses Schwungrad zum Laufen zu bringen und dann ist es wie schön, wie ich sagte gerade, ne? Geht jemand raus, kommt jemand Neues rein, ist es eigentlich ein ganz, ganz schönes Arbeiten, wo man selber eben schauen kann, wie viel Patienten möchte ich gerne machen, so wie du auch gesagt hast. Ich habe auch am Anfang habe ich auch mal 8 oder 9 Patienten gemacht am Tag, weil ich das immer interessanterweise, weil ich hatte mal in einer Fortbildung den Terminkalender in der systemischen Therapie eines psychologischen Psychotherapeuten gesehen und der hatte jeden Tag diese 8 und dann dachte ich so, ach so, das ist normal so und ich merkte dann auch, vielleicht kennt ihr das daraus auch, wenn man dann so viele Patienten am Tag macht. Das habe ich dann immer gemerkt, nee, das passt nicht mehr zu mir. Ich möchte da weniger machen. Aber ich habe damals gedacht, okay, das ist normal, die machen das so. Aber die Frage ist natürlich, wie intensiv man dabei bleiben kann. Und da ist jeder auch unterschiedlich, ne? Ich habe ja noch ein paar andere Sachen auch. Und du willst noch in dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement auch ein total spannendes Feld. Also da, es gibt viele, viele Möglichkeiten, ne, um sich da zu verwirklichen. Das ist total cool.
Ja, es gibt viele Möglichkeiten und was ich halt auch für alle so wichtig finde, die dann zweifeln und sagen, ja, braucht's Heilpraktiker und dann hat man in den Medien Heilpraktiker wird verboten. Das ist ja jedes Jahr irgendwie das neue Thema. Ich glaube, dass Heilpraktiker schon eingepreist sind, so bei den Krankenkassen. Und es gibt halt so viele Menschen, die kriegen keinen Platz. Also ich habe ja so meine innere Statistik, die ich führe, dass der Rekord war jetzt Anfragen für bei Psychotherapeuten, Telefonate, 75 von einem Patienten. Und die längste Wartezeit waren 5 Jahre, wo gesagt wurde, wissen Sie, derjenige, der jetzt als nächstes zu mir kommt, der hat 5 Jahre auf diesen Platz gewartet.
Wahnsinn, dass das Menschen überhaupt hinbekommen. Das ist ja schon sehr, sehr extrem. Das
Ja.
ist krass, aber daran sieht man, wie wichtig unsere Arbeit ist. Wie du sagtest, eingepreist. Ne? In dem Sinne, was würde die Gesellschaft machen ohne
Genau,
Heilpraktiker,
das ist,
also
glaube ich, schon mit.
Psychotherapie? Wirklich der Wahnsinn. Ich freue mich total. Also erstmal vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und ich freue mich so sehr, wenn sich Menschen auf den Weg machen, um diese Vision auch weiterzuleben. Wenn jetzt Menschen mal gucken wollen, was machst du sonst noch so? Wie kann ich mich mit dir verbinden? Wo finde ich vielleicht eine Nahtstelle, vielleicht eine Website oder so? Wir werden das auch verlinken unten in den Kommentaren, in den Shownotes. Aber sag doch noch mal ganz kurz, wie man dich finden kann vielleicht.
Ja, also man findet mich unter miriamschulz.com Und was ich jetzt mache, ist erstmal diese Praxis aufbauen, weiterführen, auch daraus noch lernen, partizipieren. Diesen Praxiserfolg habe ich auch in einem Workshop schon mal jetzt weitergegeben aus unserer WhatsApp-Gruppe der HPA, und dann habe ich noch eine eigene Gruppe. Und daraus haben sich jetzt auch schon zwei Mentorings ergeben, wo ich eben angehende Therapeuten auch begleite, die sagen, ja, ich habe Mindset-Probleme. Money-Mindset ist ja auch so ein Thema für uns, die wir in helfenden Berufen sind. Darf ich das und darf ich Geld verdienen? Ne, wo, mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten? Tony Robbins hat ja auch mal gesagt, where focus goes, energy flows. Ich habe ein Angebot im Pferdegeschützen-Coaching, was ich in Berlin anbiete, aber auch nur noch für Unternehmen so, von einem riesen Energiekonzern, die jetzt schauen, ob sie für ihre Führungskräfte da ein pferdegeschütztes Training machen, weil mir das unheimlich viel Spaß macht. Und ja, ich mache eben Coaching und Therapie, also
Ja,
für
das ist auch nochmal
die.
was Besonderes, ja.
Genau. Also ich begleite Menschen im Coaching. Ich habe jetzt auch jemanden, der auch Persönlichkeitsentwicklung für sich machen will. So, und da unterstütze ich halt auch.
Super cool. Vielen, vielen Dank, dass du uns da mal so mit hineingenommen hast in diesen ganzen
Ja.
authentischen Bericht, ne? Was funktioniert nicht, um das einfach mal so darzustellen. Also, wenn ihr Lust habt, mal zu schauen, was Miriam so macht, auch im weiteren Verlauf, dann schaut mal in den Shownotes, da haben wir das dann, wie gesagt, verlinkt. Vielen, vielen Dank für dieses nette Gespräch und dass du uns da hast so dran teilhaben. Ich weiß, dass es immer sehr, sehr wertvoll ist für Menschen, die ne, am Anfang stehen oder mittendrin stehen oder nochmal so einen Motivationsboost brauchen oder das ist immer ganz, ganz wichtig. Also vielen Dank auch an euch draußen, die ihr alle zugehört habt und wir sagen für heute Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.